Die Uhr. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Tick, 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 tack, 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 tack. Mit schräg gehaltenem Kopf lauscht Keller seinen Uhren. Alles in Ordnung. Kein einziger Misston ist für sein musikalisches Ohr wahrzunehmen. Keller schmunzelt. Zu Recht, denn es ist schon ein kleines Kunstwerk, diese kunstvollen Zeugen der Vergangenheit, der Präzision des Computerzeitalters anzupassen. Gemächlichen Schrittes geht er zur Ladentür und öffnet sie. Es ist heiß heute. Ja, man möchte sagen, der heißeste Tag seit Jahren. Die Glutwelle, die ihm entgegenschlägt, lässt ihn die Türe schnell wieder schließen. Im Laden ist es, dank den dicken Mauern des alten Hauses, angenehm kühl. Gleich ist es Mittag. Zeit für einen kleinen Imbiss. Bei dieser Hitze wird sich kaum ein Kunde in seinen Laden verirren. Keller rückt sich einen Stuhl zurecht und packt sein einfaches Mittagessen aus. Ein Schinkenbrot und eine Flasche Apfelsaft. Er mag es so einfach, obwohl er es sich leisten könnte, im besten Restaurant der Stadt zu essen. Er ist zufrieden mit sich. Es war bestimmt der beste Tag in seinem Leben, als er sich vor 20 Jahren aufraffte, seinen erlernten Beruf als Feinmechaniker an den Nagel zu hängen und seine Liebe zu alten Uhren zum Lebensziel zu erklären. Tick, tack, tick, tack. Er hatte es wirklich geschafft. Nicht nur als erfolgreicher Antiquar, sondern besonders als Restaurateur von alten Uhren hatte er bis weit über die Landesgrenzen hinaus einen guten Namen. Sein handwerkliches Können und das überaus feine Gehör haben ihm den Erfolg gebracht. Wenn er dem unterschiedlichen Ticken und den differenzierten Läutwerken seiner alten Uhren zuhört, gibt es nur ein Geräusch, das ihn sofort aufhorchen lässt: das Rascheln von Banknoten. Denn so viel Gegenwartssinn hat er trotz seiner Liebe zur Vergangenheit. Keller kennt seine Uhren. Jede einzelne. Innen und außen. Er kennt ihre Tugenden und Schwächen. Er muss ja wohl, denn wie manches Rädchen hat er in mühseliger Kleinarbeit hergestellt. Wie manches Pendel mit seiner feinen Hand so justiert, dass die mehrhundertjährige Uhr einem Chronometer gleich die Zeit anzeigte. Besonders vertraut ist ihm der reine Silberton seines besten Stückes. Er schätzt ihn außerordentlich, auch wenn jeder Stundenschlag daran erinnert, dass er seit Jahren darauf wartet, dass ein Käufer bare 80.000 dafür auf den Tisch legt. Doch ein guter Antiquar muss warten können. Und die liebevolle Beziehung zu den Zeugen der Vergangenheit macht das Warten leichter. 1 Uhr mittags. Der klare Silberton seiner Lieblingsuhr lässt die pünktliche Zeitangabe der übrigen Uhren völlig in den Hintergrund treten. Er schwillt an, breitet sich im kleinen Verkaufsraum aus, bringt alles spürbar zum Vibrieren und lässt im Verklingen für eine weitere Stunde neue Energie im Raum zurück. Keller nimmt irritiert die eben angesteckte Zigarette aus dem Mund. Was war das? Irgendwie klang es anders als sonst. Sein feines Gehör konnte ihn nicht getäuscht haben. Es klang wie zwei Töne nebeneinander. Kaum spürbare Schwingungen. Neben dem alten, vertrauten Ton ein zweiter, eine Oktave höher. Unsinn, das kann nicht sein, denn ein Hammer, der auf eine Glocke schlägt, kann nur einen Ton erzeugen. Ich muss mich verhört haben, denkt Keller. Es ist wahrscheinlich die Hitze. Leicht verstimmt zündet er sich die inzwischen ausgegangene Zigarette nochmals an. 2 Uhr mittags. Keller zuckt zusammen, bevor der Ton erklingt. Er verspürt ein physisches Unbehagen. Jetzt klar und rein der Ton. Und Sekundenbruchteile später ein zweiter, ebenso klar und rein und eine Oktave höher. Er wartet erstarrt, bis die Töne verklungen sind. Er springt auf, geht leicht zitternd zur Uhr und stellt sie zurück. Eine Wiederholung des Stundenschlags wird Klarheit bringen. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Da, rein und klar wie immer, der unnachahmliche Stundenschlag seines besten Stücks. Ohne Nebenton, ohne zweite Oktave. Keller wischt sich ein paar Schweißtropfen von der Stirn und stellt die Uhr wieder auf genaue Zeit. Er ist verärgert, dass ihm als Fachmann so etwas passieren kann. Ihm, der immer so stolz auf sein untrügliches Gehör war. Er geht zur Ladentür und schließt auf. Ende der Mittagspause. Die Straße ist ausgestorben. Heiße Luft flimmert über dem Asphalt. Seltsames Wetter heute. Alles wirkt unscharf, wie aus einer schlechten Kamera. Der Himmel ist matt wie flüssiges Blei oder eine alte Zinnkanne. Keine Leute sind zu sehen, nur ein Hund lungert mit lahmen Bewegungen auf der anderen Straßenseite herum. Seltsam. Wirklich seltsam, wo doch sonst um diese Tageszeit ein reger Verkehr herrscht. Nicht einmal die sonst so lauten Spatzen sind zu hören. Mit einem sanften Quietschen, wie es nur neue Autoreifen erzeugen, hält ein großer Amerikanerwagen direkt vor Keller. Eine elegante Dame in einem dunkelgrünen Kleid und einem ebensolchen breitrandigen Hut steigt aus und kommt langsam auf ihn zu. Sie ist groß und schlank. Das sanfte, aber bestimmte Gesicht wird von halblangem, weichfallendem Haar umrahmt. »Herr Keller?« Und ohne seine Antwort abzuwarten. »Freut mich, dass ich Sie antreffe. Darf ich eintreten?« Keller tritt mit einer leichten Verbeugung zur Seite. »Bitte, meine Dame, womit kann ich dienen?« »Wir werden sehen«, meint sie mit einem charmanten Lächeln und geht mit gemessenen Schritten in den Laden. Aufmerksam studiert sie eine Uhr um die andere. Stellt Fragen, klar und sachkundig. Antiquar Keller versucht sich zu konzentrieren, gibt Auskunft, referiert über Unterschiede, stellt Vergleiche an. Die Dame zeigt auf sein bestes Stück. Eine wunderschöne Uhr. Die gefällt mir wirklich außerordentlich. Oh, gleich ist es 3 Uhr. Wie sie wohl klingt. Sie schaut interessiert auf das Zifferblatt. Wie herrlich weich doch Jahrhunderte die Farben machen. Keller zuckt zusammen. 3 Uhr? Verflucht. Er kann doch nicht eine Stunde vor der Tür gestanden haben. Betont langsam dreht er sich von der Kundin ab, schaut auf die Uhr und hält den Atem an. 3 Uhr. Der Ton rein, klar, unverfälscht. Keller holt tief Luft und schreckt zusammen. Da, diesmal eine volle Sekunde später, sirrend, unwirklich und eine ganze Oktave höher, der zweite Ton. Keller starrt verzweifelt auf das Zifferblatt, wird bleich und beginnt zu zittern. Zuerst der Ton und jetzt auch noch die Farben des bemalten Zifferblattes. Diese Farben. Hat nicht eben noch die Dame die Weichheit der alten Farben gelobt? Doch was er sieht, sind leuchtend reine Farben, als wäre die Malerei in diesem Augenblick vollendet worden. Und die defekte römische 4, die er absichtlich nie ergänzt hat? Sauber und deutlich steht sie auf dem reinen weißen Grund. Keller hält sich schwankend am Ladenkorpus fest, wischt sich mit dem Handrücken den Schweiß aus den Augen und versucht, den Blick von der Uhr abzuwenden. »Herrlich, dieser Klang«, sagt die Kundin mit einem jubelnden Tonfall hinter seinem Rücken. Keller versucht sich zu fassen und wendet sich mit einer hektischen Drehung seiner blonden Kundin zu. Blond? Braun! Und das dunkelgrüne Kleid? Ein helles Lindengrün. Er möchte es hinausschreien. Das ist einfach nicht möglich. Der Ton, das Zifferblatt, die Haare, das Kleid. Er reibt sich die Augen, sieht die Dame voller Verzweiflung an und stottert. Entschuldigung, ich meine, der Ton, wirklich, die Reinheit üblicherweise. Haben Sie das auch gehört? Ich meine, gesehen? Die Farben natürlich? Ich weiß nicht, aber Sie können mir wirklich glauben. Um Gottes Willen, Herr Keller, fühlen Sie sich nicht wohl? Sie sind ja schreckensbleich. Bitte, sagen Sie es nur, ich komme gern ein anderes Mal. Aber sicher, meine Dame, lassen Sie sich nicht täuschen. Ich höre es. Der Ton, es kann wirklich nicht sein. Herr Keller, mir ist nicht klar, was Sie meinen, aber eines weiß ich, noch nie habe ich eine so faszinierende Uhr gesehen. Und ich muss diese Uhr haben. Ich kenne den Preis solcher Stücke und bin auch bereit, ihn zu bezahlen. Da Sie sich offensichtlich nicht wohlfühlen, möchte ich Sie nicht weiter belästigen. Wenn es Ihnen recht ist, komme ich morgen nochmals vorbei, damit wir das Geschäft abschließen können. Vorläufig besten Dank und bis morgen. Mit einem kleinen Kopfnicken verlässt die Dame den Laden. Wankend steht Keller inmitten seiner Uhren und versucht, sich zu fassen. Er fühlt sich unvorstellbar elend und verwirrt. Nichts wie weg, weg von diesen verdammten Uhren. Er schwankt zur Türe und auf die Straße, vergisst sogar, die Türe abzuschließen. Und entgegen seiner Gewohnheit bleibt auch die Alarmanlage ausgeschaltet. Mit wirrem Blick schaut er die Straße auf und ab. Die Luft flimmert, die Straße ist leer wie zuvor. Alles erscheint ihm unwirklich und fremd. Stöhnend lehnt er an die Hausmauer und versucht, tief durchzuatmen. Ein klarer wird einen klaren Kopf bringen. Also nichts wie los zu Joe. Wie im Traum tappt er die drei Gassen weiter zu Joes Bar. Mit letzter Kraft drückt er die Tür zu seinem Stammlokal auf und lässt sich gleich neben dem Windfang auf seinen Platz fallen. Ungläubig sieht ihn der Barmann an. »Christian?« »Du um diese Zeit? Du bist ja ganz bleich. Was ist mit dir los?« »Joe, bitte keine Fragen. Was ich brauche, sind zwei, im Ernst, zwei doppelte Klare, sonst nichts.« Joe schüttelt den Kopf und geht mit einem Schulterzucken zur Bar. Keller starrt auf die Tischplatte. Seine Gedanken rasen wie irre Atome durch seinen Kopf, kreisen um einen Ton, verfärben sich und fallen in dem Augenblick, als das Tablett mit den zwei Gläsern in seinem Blickfeld erscheint, mit einer kleinen Verzögerung in die Tiefe. Als würden sie von einer plötzlich angehaltenen Zentrifuge losgelassen. Keller stürzt beide Gläser nacheinander in einem Zug hinunter und bestellt sofort zwei weitere. Und starrt wieder auf die Tischplatte. Und wieder kreisen vor seinen Augen kleine dunkelgrüne, hellgrüne und weiße Flecken. Begleitet vom unsäglichen Kreischen von zwei Tönen, deren Dissonanz ihn zwingt, die Ohren mit beiden Händen zu schließen. Doch langsam beginnt der Alkohol zu wirken. Die Töne verdichten sich zu einem an- und abschwellenden Brausen. Die Farben verwirken sich zu einem Netz, das sich sachte um seine Sinne legt und langsam zusammenzieht. Mit einem bedauerlichen Kopfschütteln stellt Joe die neuen Gläser auf den Tisch und entfernt sich schweigend. Christian Keller greift nach den Gläsern. Hastig und unkontrolliert. Weg mit dem Schnaps, weg mit den Tönen. Doch das vierte Glas ist endgültig zu viel für ihn. Er versinkt in einer kreischenden Spirale von Tönen, die sich um eine blondhaarige Frau windet, deren Kleid mit rasender Geschwindigkeit die Farbe wechselt. Grün, weiß, grün, weiß, grün, weiß. Langsam sinkt sein Kopf nach unten und schlägt dumpf auf der Tischplatte auf. Keller sieht nicht mehr, wie die vielen in den uralten Schiefer eingeritzten Initialen und Trinksprüche langsam verschwinden, einer nach dem anderen, exakt in der umgekehrten Reihenfolge, in der sie eingeritzt wurden. Nur ein Name bleibt stehen. Balduin Schultes, 1787. Hannes, der Gastwirt, lacht und sagt zum Konstabler: Oh, unser Mechanikus Keller hat sich heute übernommen. Nehmt's ihm nicht übel. Für einen, der sich üblicherweise mit einem Schoppen Roten begnügt, sind eben 4 große Gläser Branntwein reichlich genug. Er schüttelt Christianus an den Achseln. Hey, Mechanikus, wir müssen schließen, so wie es vom Rat befohlen ist. Deine schöne Uhr zeigt die 12. Stund. Geh jetzt heim. Die 15 Groschen schreibe ich dir an. Keller! Doppelt der Konstabler mit seiner kräftigen Stimme nach. Keller steht auf, schiebt sich schwankend zwischen Hannes und dem Konstabler durch, ohne die beiden wahrzunehmen, und verlässt torkelnd das Lokal. Stolpernd geht er über das Kopfsteinpflaster und tastet sich den Hauswänden entlang zu seinem Laden. Unbeholfen zieht er den unförmigen Schlüssel aus seinem Umhang und versucht umständlich, die Tür zu öffnen, die er Stunden zuvor vergessen hatte zu schließen. Versehentlich drückt er dabei auf die Klinke und fällt buchstäblich in den bereits offenen Laden. Er rappelt sich auf, drückt die Türe zu und sucht zwischen tickenden und stummen Uhren hindurch den Weg in sein Hinterzimmer. Dort lässt er sich stöhnend auf sein Bett fallen und schläft im selben Augenblick ein. Die Mittagssonne weckt Keller. Er hebt seinen schmerzenden Kopf. Von der Straße her ertönt das knirschende Geräusch von Rädern eines überladenen Fuhrwerks. Er hält sich seine Ohren zu. Stöhnend setzt er sich auf und versucht mit einer unwilligen Bewegung seinen Umhang loszuwerden. Benommen stellt er sich auf die Beine, schiebt den Kopf langsam ins Genick, schließt die schmerzenden Augen und reibt mit den Fingerspitzen seine pochenden Schläfen. Die Ladentür klingelt. Keller schreckt auf und schaut automatisch auf sein Handgelenk. Die Armbanduhr. Verflucht, was soll das? Verwirrt und erschreckt schaut er auf die Taschenuhr, die mit verwickelter Kette um sein Handgelenk hängt. Verärgert reißt er sie weg. 2:58. Mit einer fahrigen Bewegung streicht er seine Kleider glatt und versucht, sich zu erinnern. Er muss wohl maßlos betrunken gewesen sein, dass man mit ihm solche Scherze gemacht hat. Er schüttelt den Kopf. Nichts, rein gar nichts, das vom gestrigen Tag in seinem Gedächtnis haften geblieben wäre. Die Hände immer noch an den Schläfen, den Blick starr auf den Boden gerichtet, geht er mit langsamen Schritten in den Laden. Als er den Kopf hebt, sieht er als erstes eine vornehme Kutsche mit 2 prächtigen Pferden vor seinem Laden. Eine Kutsche? Hier? Da muss wohl jemand Hochzeit haben. Seit Jahren hat er in der Stadt keine Kutschen und Fuhrwerke mehr gesehen. Doch war das eben nicht das Geräusch eines Fuhrwerkes? Zu seltsam. So, da wäre ich wieder, mein lieber Mechanikus Keller. Der Angesprochene schnellt auf dem Absatz herum. Vor ihm steht eine Dame, elegant, groß, schlank und schwarzhaarig. Sie trägt ein weißes Kleid und einen ebensolchen Hut. Fragend schaut sie ihn an. Keller erstarrt. Dieses Gesicht, diese Stimme, dieses Kleid, der Hut. Er sieht es und will es nicht wahrhaben. Doch in Sekundenschnelle rast der ganze gestrige Tag bis zum letzten Augenblick durch seinen Kopf. Die Dame im grünen Kleid. Die weiße Dame in der kreischenden Spirale. 3 Uhr. Hell und singend ergreift der Klang seiner Lieblingsuhr den Raum, bohrt sich eine Oktave höher als üblich in seine pochenden Schläfen und frisst sich in sein gemartertes Hirn. Mit weit aufgerissenen Augen steht Keller mitten im Laden. Blitzartig begreift er. Er wankt, fängt sich auf und stürzt mit einem Aufschrei an der Dame vorbei aus dem Laden, stolpert über das höckrige Pflaster, fällt und schlägt mit der Stirn direkt auf der scharfen Kante des E-Grabens auf. Er versucht, sich zu erheben, kriecht auf allen 4 noch 2, 3 Ellen weiter, bis ihn die Kraft verlässt. Sein rechter Arm knickt ein. Mit einer langsamen Drehung fällt er mit dem Rücken auf einen Haufen Abfälle, wo er mit blutendem Gesicht und offenen Augen liegen bleibt. Kinder kreischen, Fuhrwerke halten an. Eine Ziege springt meckernd über die Gasse. Frauen schreien, Leute laufen tuschelnd zusammen. Stille. Energisch bahnt sich der Konstabler einen Weg durch die schweigende Menge. Erschüttert steht er vor der Leiche des allseits beliebten Mechanikus, dessen tote Augen immer noch mit ungläubigem Staunen in die Unendlichkeit des wolkenlosen Sommerhimmels blicken. Hier ruht Christianus Keller, Mechanikus und Uhrenmacher, 1740 bis 1787. Seine Uhren gaben uns die Zeit. Der Herr gab ihm die Seine. Nachdem sie einen Strauß weißer Lilien vor den schlichten Grabstein gelegt hatte, stand die elegante Dame in Schwarz noch lange unbeweglich, mit gesenktem Haupt, vor dem Grab. Der große Hut gab so viel Schatten in ihr Gesicht, dass der neugierige Küster trotz der grellen Sommersonne den schwarzen Schleier nicht durchschauen konnte. Mit langsamen Schritten und ohne Gruß ging sie an ihm vorbei und stieg in die schwarz verhängte Kutsche, die kurz darauf zwischen den Bäumen verschwand.